Also ich hoffe ja, dass ihr nicht jetzt unter dem Weihnachtsstress geplagt seid, dass ihr jetzt nicht da den Trubel um euch herum habt, auch wenn die Claudia gerade beim Einpacken ist. Weil es ist nicht wert, dass euch Weihnachten Stress macht. Weil Weihnachten geht es ja um unseren Erlöser. Gott hat uns einen Erlöser gesandt. Das ist das A und O von Weihnachten. Nicht das ganze Kerzchen, Glühbirnchen und Geschenke und was weiß ich. Das ist alles recht und gut, wenn jemand was schenkt. Aber Gott hat sich uns geschenkt und hat uns in seinem Sohn einen Erlöser gesandt. Und nicht bloß einen Erlöser gesandt, sondern er hat uns durch den Erlöser auch erlöst. Das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Das möchte ich jetzt einfach mal vorab sagen, weil das das Wichtigste ist. Die Leute rundherum in der Welt haben es eh vergessen. Da geht es um alles andere als um Jesus. Wenn man den Jesus jetzt abschaffen würde, würde denen gar nicht auffallen. Da gab es letztens sogar in Facebook so ein kleines Bildchen oder Geschichte, wo der Vater mit seinen Kindern spricht und ja, und der liebe Ochs und der Esel und Maria und der Josef und die Hirten und alles. Wie heißt nochmal das Baby in der Krippe? War dann noch die Frage dahinter. Das wussten die dann wieder nicht oder der war unwichtig. Und genauso ist es typisch, wie es jetzt abgeht in der Welt. Immer wird Jesus geleugnet, Jesus wird zur Randfigur, den wollen die finsteren Mächte weghaben. Umso mehr wir wollen ihn nicht weghaben, bei uns gehört er dazu. Unser Jesus ist das Wichtigste. Es heißt ja in der Bibel, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und das, wenn man so mal drüber nachdenkt, es gibt ja viele Könige oder Regierende oder Mächtige in dieser Welt. Aber oben drüber ist ein Größerer. Der regiert und er ist das Haupt jeder Macht und jeder Gewalt. Das Zepter ist in seiner Hand. Und das ist Weihnachten. Und wenn Jesus in dich hineingeboren wurde, dann hast du Weihnachten tagtäglich. Also nicht nur am 24. bis 26. Dezember. Okay, Thema heute, Gerechtigkeit bringt Frucht. Ich lese mal Philipper 1,11 als ein Teil von dem Vers. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis Gottes. Also wir sollen erfüllt sein mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Das heißt, praktisch gesagt, die Gerechtigkeit wird durch Jesus gewirkt und die Gerechtigkeit, die er in uns wirkt, hat irgendwelche Auswirkungen. Sie bewirkt etwas, sie muss Ergebnisse hervorbringen. Natürlich auch dieses Ergebnis, dass wir dann auch gerechte Werke tun. Also nicht falsch rum. Wir müssen gerechte Werke tun, damit wir gerechte werden, sondern er hat uns gerecht gemacht und die Frucht davon ist, dass wir Gerechtigkeit auch dann in unserem Leben tun. Also diese Gerechtigkeit bringt Frucht, hat Auswirkungen, bringt Ergebnisse in unserem Leben. Also nicht nur, dass wir dann auch das Gute tun, sondern auch verschiedene andere. Und wenn wir da mal das Gegenteil uns anschauen, ich mache das immer gerne, also das Gegenteil von dieser Gerechtigkeit ist ja die Sünde und wir lesen in der Bibel und wissen vielleicht, dass die Folgen der Sünde nicht gut sind, dass es auch Folgen hat, wenn der Mensch sündigt. Und die Folge der Sünde ist der Tod und der Fluch, der Unsegen und mit all seinen Facetten und negativen Begleiterscheinungen. Und da wollen wir mal das anschauen, als die Sünde in die Welt kam, das steht in 1. Mose 2,16 und 17, und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Also das ist eine klipp und klare Aussage von Gott selbst zu Adam. Wenn du von diesem Baum isst, dann musst du sterben. Wenn du dieses Gebot übertrittst, dass du davon isst, musst du sterben. Also wenn du sündigst, musst du sterben. Durch diese Sünde kam der Tod in diese Welt. Vorher hatte dieser Adam, dieser Mensch, auch ewiges Leben. Er hätte nicht sterben müssen. Er war ja voll und ganz mit Gott in der Gemeinschaft. Die beiden gingen ja auch mal zusammen spazieren. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Aber dann kam diese Sünde und die Trennung letztendlich von Gottes Lebensstrom. Die Gemeinschaft mit Gott war durchtrennt, sie war getrübt. Und Gott hat ja zu ihm gesagt, an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Dann sagen manche, ja, der ist doch nicht gestorben, der hat ja noch viele Jahre gelebt. Dann hat er das nicht erkannt, um was es geht. An dem Tag, in dem Moment, wo er aß, starb er geistlich. Geistlich sterben bedeutet nämlich Trennung vom Lebensstrom Gottes. Und die Folge davon ist, dass der Mensch älter wird, dass der Mensch schwächer wird, dass er irgendwann krank wird und dass er irgendwann nicht mehr funktioniert und der Körper stirbt. Der physische Tod ist praktisch die Folge von diesem geistlichen Tod. Und der geistliche Tod ist die Folge der Sünde. Paulus schrieb einmal, der Lohn, die Folge, das Ergebnis, die Auswirkung der Sünde ist der Tod. In Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also hier ist ein Aber drin. Aber, dass wir uns nicht jetzt versteifen auf diese Sünde und den Tod, da sind wir eigentlich schon drüber hinweg. Ich will es bloß noch mehr aufzeigen. Aber die Gnade Gottes schenkt uns die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus. Und deren Folgen, deren Lohn und Auswirkungen ist Leben, ewiges Leben. Und ewiges Leben ist nicht nur, wenn ich irgendwann einmal sterbe, dann habe ich ewiges Leben, das ist nur ein Teil. Das ewige Leben beginnt in dem Moment, wo du Jesus im Glauben annimmst, sein Erlösungswerk, du wiedergeboren wirst. Ab dem Moment hast du ewiges Leben und ab dem Moment kann diese Kraft des ewigen Lebens auch in deinem Leben fließen und es hat Auswirkungen. Es bringt Segen, es bringt Herrlichkeit und diese Gerechtigkeit hat dir unser himmlischer Papa geschenkt. Es ist eine Gabe Gottes, eine Gnadengabe, nur durch den Glauben an Jesus und an sein Opfer am Kreuz. Das hast du dir nicht verdient und du hast du keine Leistung dafür gebracht, dass du das bekommen hast. Das musst du einfach wissen. Und der Beweis aus der Schrift, Römer 5, 17, ist, denn wenn durch die Übertretung des einen, also als Adam gemeint, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welchen den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Also durch die Übertretung des Adams kam der Tod und hat geherrscht und hat jeden erwischt. Von Adam weg ist jeder drankommen, jeder musste sterben. Er hat praktisch diese Sünde weitergereicht, seine Nachkommenschaft, und deshalb musste jeder irgendwann einmal sterben. Und dann kam der Überfluss der Gnade, schreibt der Paulus, die überschwängliche, riesengroße Gnade und hat uns die Gabe der Gerechtigkeit geschenkt. Eine andere Übersetzung sagt, das Geschenk der Gerechtigkeit. Das ist ein wunderbarer Ausdruck und eine wunderbare Sache, dass wir das geschenkt bekommen haben. Und weil wir das geschenkt bekommen haben, können wir in dem Leben, in dem wir sind, durch Jesus Christus auch herrschen. Also wir werden nicht mehr beherrscht vom Tod und vom Satan und von den ganzen Flüchen und Zeug, sondern wir sollen herrschen. Und wir können herrschen durch Jesus Christus. Das sagt dieser Vers klipp und klar aus. Der Alltag zeigt uns ja, wenn man die Leute so anschaut oder wenn man so mitkriegt, was an Krankheiten, Nöte, Unglücke, Unfälle, Todesfälle alles so gibt, da braucht man auch nicht viel mehr dazu sagen. Also das wissen wir, dass da der Tod letztendlich die Herrschaft ziemlich übernommen hat auf dieser Welt. Aber es ist nicht unser Teil mehr. Wir müssen da lernen, umzudenken. Also solange wir das nicht kapieren und in unserem Herzen das wirklich Fuß fasst und das klipp und klar ist für uns und vor allem dann nicht klar ist, wenn Schwierigkeiten auftauchen, dann werden wir immer noch auch hin und her geworfen und vom Tod beherrscht und von Krankheiten, von Unglücken und Zeug. Deshalb heute wieder so eine Lehre über diese Gerechtigkeit. Also denkt nicht, der Hans weiß nicht mehr, der will uns immer bloß das Gleiche sagen. Es ist wichtig, dass ihr das immer wieder hört. Und es ist auch für mich wichtig, weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot und wir alle haben noch Luft nach oben. Deshalb muss uns das immer wieder gesagt werden, weil die Welt, die uns vor Augen ist, sagt uns dauernd das Gegenteil. Jetzt in diesem ganzen Corona-Zeug sowieso, sagt uns dauernd, wie schlimm das ist und wie krank das Leute werden und wie viel sterben und was noch alles auf uns zukommt. Und dieser Blickwinkel ist schlecht für uns. Da begeben wir uns wieder unter die Herrschaft dieser Welt, die unter dem Tod liegt. Unsere Blickwinkel müssen auf das Wort Gottes gerichtet sein und auf die Erlösung, die in Christus Jesus sind, und auf unsere Position, die wir in ihm haben, die Position der Gerechtigkeit. Sonst werden wir zugemüllt mit dem ganzen Dreck dieser Welt, vergiftet letztendlich in unserem Glaubensleben. Also die Ergebnisse des Sündenfalls von Adam her, dieses Sündersein des Menschen wegen der Erbsünde, das sehen wir Tag ein, Tag aus. Das ist uns nicht unbekannt. Wir brauchen da nicht drüber großartig diskutieren. Aber wir jetzt als Christen, als Wiedergeborene, als Gläubige, wie sieht es denn da aus? Also zumindest sollte es bei uns anders aussehen als bei den Sündern. Es muss ein Unterschied sein zwischen den Sündern und den Gerechten, oder? Also im Idealfall müsste es eigentlich so sein, wenn ein Christ, ein gerechter Christ, ein wiedergeborener Christ, einmal stirbt, dann sollte es ein Nachhauseholen sein, wo Jesus Christus sein Kind, seinen Sohn, seine Tochter einfach abholt und nach Hause holt, und es soll nicht ein Werk des Todesgeistes sein. Weil der Tod herrscht nur wegen der Sünde. Da wir aber keine Sünder mehr sind, sondern Gerechte, hat der Todesgeist auch kein Recht, uns zu piesacken und zu ermorden. Ja, dann sagen Leute, an irgendeiner Krankheit muss man ja sterben. Sonst stirbt man ja nie. Das gilt vielleicht für die Welt mit ihrer Logik und ihrem Wissen und ihrem Blablabla. Aber das ist nicht der Maßstab des Evangeliums. Bei uns Christen, Kinder Gottes, ist es so, dass Jesus uns aus dem Körper holt, wenn der Zeitpunkt da ist, und dann sind wir weg und dann stirbt dieser Körper. Also nicht erst stirbt der Körper und wir gehen dann, sondern er holt uns und dann ist der Körper ohne den Geist und dann stirbt er. Es ist andersrum bei uns. Wir sind dann schon mal weg, heißt es. Ne? So ist eigentlich richtig. So sollte es eigentlich sein. Und das sollte dann sein, wenn der Mensch, der Christenmensch, sein Alter erreicht hat und im Plan Gottes steht. Und er soll nicht von irgendwelchen Werken Satans hinübergerichtet werden. So ist der Idealfall. Und dass sich Idealfälle immer besser in unserem Leben offenbaren, deshalb diese Rechtfertigung aus Glauben, deshalb ist diese Lehre darüber einfach so wichtig. Es soll in unserem Herzen keine Zweifel mehr geben, dass wir Gottes Gerechtigkeit sind. Das heißt, dass wir die Gerechtigkeit in Person sind. Also wir sind nicht bloß gerecht, sondern wir sind buchstäblich die Gerechtigkeit in Person, genauso wie Jesus, als er am Kreuz hing, die Sünde in Person war. Vorher war Jesus der Gerechte in Person. Das zweifelt kein Mensch an. Ja, das Jesus war gerecht, er war kein Sünder, ist alles klar. Aber dort am Kreuz war er ein Sünder, weil er unsere Sünde getragen hat. Er war praktisch die Sünde in Person, und deshalb sind wir jetzt durch den Glauben, durch diesen Tausch, die Gerechtigkeit in Person, so wie Jesus sie vorher war. Da habe ich wieder den Beweis aus der Schrift, 2. Korinther 5, 21. Den Jesus, der Sünde nicht kannte, der nicht gesündigt hatte, hat er für uns zur Sünde gemacht. Da sehen wir, dass Jesus zur personifizierten Sünde wurde. Und dann schreibt er hier weiter, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Das heißt, wir sind seine Gerechtigkeit. Wir sind Gerechtigkeit geworden. Wir sind die personifizierte Gerechtigkeit in Christus. Und das ist unsere Stellung. Der Mensch zweifelt das gerne an, weil er ja selber sieht an seinem Denken, an seinem Handeln, an seinem Lebensstil, ja, so ganz astrein gerecht ist er ja dann vielleicht doch nicht. Und dann erinnert er sich wieder an Dinge, wo er Fehler gemacht hat, wo er gesündigt hat, ja, und dann zweifelt er das an. Das ist der Blickwinkel schon wieder auf seine Werke. Aber unser Blickwinkel muss auf Jesus gerichtet sein und auf seine Gerechtigkeit, die er uns geschenkt hat, die er uns angezogen hat. Also auf Jesus, als er am Kreuz hing, aus ihm wurde die Sünde, und da kam folglich der Tod, die Krankheit, der Fluch auf ihn, als er am Kreuz hing. Alles, was Folgen der Sünde sind, ist auf ihn gekommen. Okay, das wissen wir. Jetzt wenn wir das wieder umdrehen, wir sind da jetzt seine Gerechtigkeit, dann muss logischerweise die Folge von der Gerechtigkeit, das göttliche Leben, das ewige Leben, Gesundheit, Heilung, Segen und was weiß ich, was du alles brauchst, Wohlstand, auf uns fließen, logischerweise. Weil wir, die Glaubenden, sagt die Schrift, sind vom Tod zum Leben übergegangen. Wir haben da, kannst du es vielleicht bildlich vorstellen, eine tiefe Kluft überwunden. Wir sind da von der Seite des Todes, der Sünde, übergegangen auf die andere Seite, auf die Seite des Lebens und der Gerechtigkeit. Johannes 5,24 sagt uns das eindeutig. Jesus selber, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das ist eine gigantische Aussage. Du und ich, wir sind aus dem Tod über die Kluft gegangen in das Leben. Wir sind übergegangen zum Leben, zum ewigen Leben. Und, was ich vorher da gelesen habe, wir kommen nicht ins Gericht. Es gibt ja so diesen Spruch vom jüngsten Gericht, wo alle hin müssen, alle Menschen müssen hin, aber nicht alle Gerechten. Die Gerechtfertigten, was wollen die? Im Gericht. Die sind freigesprochen von der Sünde, die sind gerechtfertigt, die sind beschenkt worden, die haben ein Sündopfer angenommen, das die Sünde weggetan hat, Jesus, der Gerechte, also am Kreuz hängen. Und weil wir aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, soll auch und kann auch die Sünde nicht mehr über uns herrschen. Weder die Sünde noch der Tod. Die Sünde und der Tod und die Religion versucht es zwar krampfhaft, uns wieder unter ihr Joch zu bringen, aber wenn wir es nicht zulassen, dann wird es auch nicht geschehen. Wir leben unter der Gnade, in Gerechtigkeit und somit in diesem Lebensfluss der Ewigkeit. Also aus dem ewigen Leben kommt ein Kraftfluss. Darum ist dieser Begriff ewiges Leben auch ein bisschen zu beleuchten. Weil die meisten denken, ja, irgendwann, wenn ich sterbe, dann habe ich ewiges Leben. Ja, es ist nicht falsch, aber es ist nur die halbe Seite der Medaille. Der Lebensfluss, der ewige Lebensfluss soll jetzt schon fließen in unserem Leben. Wenn wir ihn brauchen, sollen wir ihn einfach anzapfen können. Und wenn wir ihn nicht brauchen, soll er trotzdem laufen und fließen. Römer 5,21 lese ich jetzt einmal vor. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also die Sünde hat geherrscht im Tod. Das gehört zusammen. Sünde und Tod ist eine Sache. Und genau so, weil hier schreibt das so auch, genau so wie die Sünde ihre böse Frucht brachte, genau so bringt auch die Gerechtigkeit ihre guten Früchte hervor. Gute Auswirkungen. Deshalb muss uns das noch viel klarer und deutlicher werden in unserem Herzen, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus sind. Also vergiss nicht, du und ich, wir sind vom Tod weggegangen, zum Leben übergegangen. 1. Johannes 3,14 bekräftigt es. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, schreibt der Johannes. Also weißt du das? Weil er sagt, wir wissen, also sollen wir das wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Vorher, als wir noch nicht Jesus angenommen haben, sagt die Bibel, waren wir tot. Das verstehen viele nicht, weil sie sagen, ja, ich habe doch gelebt. Aber wir waren geistlich tot, weil wir durch die Sünde, die wir geerbt haben von Adam her, einfach in diesem geistlichen Tod waren. Sonst hätten wir ja nicht zum Leben übergehen brauchen, wenn wir nicht tot gewesen wären. Da wir aber geistlich tot waren, unter der Sünde versklavt, unter dem Fluch standen, deshalb musste etwas passieren. Deshalb musste ein Erlöser kommen und uns von diesem Zustand, von diesem Gefängnis des Todes und der Sünde uns heraus zu erlösen. Also durch das, dass wir da Jesus angenommen haben, im Glauben und wiedergeboren wurden, hat sich etwas Gewaltiges verändert in unserem Leben, in unserem Sein, in unserem Zustand und auch an diesem geistlichen Ort, wo wir sind. Wir sind von dem Bereich des Todes zum Leben übergegangen. Das musst du dir merken, das musst du dir mal drüber nachdenken, das musst du dir einfach geben. Und jetzt ist nicht mehr der Tod die vorherrschende Kraft in uns, sondern jetzt ist das Leben, das ewige Leben, die vorherrschende Kraft in uns. Das ewige Leben, das uns Jesus Christus erarbeitet hat mit seinem Opfer am Kreuz, und hat uns das dann geschenkt, er hat uns das übertragen. Und es darf und muss uns noch viel mehr offenbar werden, dass wir das geschenkt bekommen haben, dass es nicht nach Werken geht, dass wir nichts dazu tun konnten und verdienen konnten, sondern Jesus hat es für uns alles verdient und bezahlt und gemacht und wir haben es nur geschenkt bekommen. weil er es eben für uns getan hat, weil Gott für uns einen Erlöser gesandt hat. Und dieser Jesus hatte niemals gesündigt und er hatte auch nicht von Adam her diese Sünde in sich geerbt, weil er nicht von Adam abstammte. Er war nämlich Gottes Sohn, er war nicht ein Nachfahre von Adam, sondern er war ein Nachkomme, ein Abkömmling, das hört sich blöd an, Abkömmling von Gott selber, von seinem himmlischen Papa. Und genau diese Gerechtigkeit, die er hatte, hat er jetzt uns zugerechnet. Also für uns, die Glaubenden, die Wiedergeborenen, ist eigentlich das Thema Sünde erledigt. Es ist ein für alle Mal, hat er uns mit seinem Opfer geheiligt, erlöst, befreit, bezahlt. Die Sünde ist getilgt, ein Sündopfer ist für uns gebracht worden. Und das ist eine gute Nachricht. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Und nun sagt uns der Paulus, Kolosser 1, 21 und 22, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen. Also wir waren entfremdet von Gott und eigentlich sogar Feinde Gottes nach dieser Aussage. Unsere Gesinnung war böse, sündig, aber nun hat uns Gott selbst versöhnt mit dem Opfer, mit dem Leib Jesu Christi und dem Tod, den er für uns erlitten hat. Und dadurch, sagt der Paulus, hat er uns heilig und tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Das ist unser Stand momentan durch den Glauben. Heilig, tadellos und unsträflich. Also du wirst von Gott nicht getadelt, weil sonst wärst du ja nicht tadellos. Und du wirst nicht gestraft, sonst wärst du ja nicht unsträflich. Also nicht vors Gericht, um Strafe zu empfangen. Das gehört dem Sünder, dieser Platz. Uns gehört das ewige Leben. Und durch Jesus hat er uns heilig, tadellos und unsträflich vor sich hingestellt. Das ist eine gigantische Aussage. Und den musst du dir immer wieder vor Augen malen, weil von den Werken her bist du nicht und ich nicht und sonst auch keiner perfekt. Da werden wir alle getadelt und alle müssen wir für irgendwas Strafe ertragen. Aber eben wegen Jesus und seiner Gerechtigkeit, weil er tadellos war, deshalb gilt es jetzt für uns tadellos und unsträflich. So, jetzt ist aber das kein Freibrief zum Sündigen. Muss ich auch noch einwenden, nicht, dass jemand meint, ja, das ist ja prima, jetzt kann ich meine bösen Werke jetzt so weiter tun, wie ich bisher gemacht habe, kann alles Mögliche anstellen, ich bin ja tadellos. Dieser Freibrief gilt natürlich nicht. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird und diese Gerechtigkeit in seinem Herzen einzieht, dann wird Veränderung geschehen. Dann möchte der Geist in dir Veränderung bewirken, Umkehr, weg von den bösen Werken, weg von den sündigen Werken. Das ist das Ziel. Heiligung nennt sich das. Das ist der wiedergeborene Geist, den uns bewirken will. Und wir müssen es nicht selber produzieren, sondern wir müssen es zulassen. Und wir müssen es auch wollen. Die Christen müssen es wollen und zulassen, dass der Geist in ihnen sie verändert zum Guten. Weg vom Bösen hin zur Gnade und zur Liebe. Das einzige Gebot, das wir noch haben, ist, dass wir einander lieben. Und wer liebt, tut dem anderen nichts Böses. Das ist eigentlich ganz einfache Sache. Jetzt gibt es halt auch Leute, die sind vielleicht recht gut erzogen, brave Menschen, haben immer das, sobald sie es verstanden haben, Gutes gewollt und Gutes getan. Und ja, und jetzt haben die aber das Problem, und das ist die Gemeinheit der Sache, die haben das Problem, dass sie die Notwendigkeit einer Erlösung durch Jesus gar nicht so zwingend notwendig sehen. Sie meinen, sie sind ja gute Leute und Gott wird mit ihnen so schon zufrieden sein. Und wenn sie dann vielleicht auf Weihnachten noch irgendwo was Gutes tun und irgendwas spenden, und was ja nicht verkehrt ist, ja, versteht mich nicht falsch, darf jeder machen. Aber dann meinen sie, es passt so. Und das ist das Problem, das ist der ganz große Trugschluss. Und wer diesem Trugschluss aufsitzt, den könnte dieser Trugschluss vielleicht sogar das ewige Leben kosten. Dann war der zeitlebens so einigermaßen guter Mensch und hat trotzdem die ewige Verdammnis auf dem Konto. Weil einfach ohne Jesus nicht geht. Und ein solcher Mensch sieht das nicht unbedingt ein, dass er einen Erlöser braucht. Einer, der Tag ein, Tag aus gesündigt hat und Böses getan hat, der merkt es viel eher, dass er einen Erlöser braucht, dass er ein Sünder ist. Aber wenn ein Mensch ehrlich ist und einmal ganz tief in sich hinein fühlt und horcht, dann weiß er, dass er ein Sünder ist. Und wenn er wiedergeboren ist und in sich hinein fühlt, dann weiß er, dass seine Sünden vergeben sind, dass sie ausgetilgt sind, dass er ein Gerechter, ein Heiliger ist. Aber ob das jemand tut, ist halt dann die zweite Frage, dass er in sich hineinhört. Aber wie gesagt, sowas könnte ein richtiger Schuss nach hinten sein und könnte einem guten Menschen das ewige Leben kosten, weil er auf seine guten Werke baut und das klappt einfach nicht. Also die gute Nachricht ist, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, sagte Johannes der Täufer, als Jesus zu ihm kam. Johannes 1,29. Siehe das Opferlamm Gottes und es kommt, um die Sünde der ganzen Welt wegzunehmen. In erster Linie ist da gemeint die Sünde Adams. Es ist die Sünde, die in der Welt ist. Die ganze Welt liegt in der Sünde, ist versklavt unter der Sünde. Seitdem ist dann unter dem Todesschatten, das haben wir ja schon diskutiert, der Tod ist gegenwärtig. Wird aber weggetan. Wenn Jesus kommt, wird der Tod weggetan. Der Satan und der Tod und der falsche Prophet, glaube ich, heißt es, alle werden in den Feuersee geschmissen. Und das wird kein Tod mehr sein und kein Leid und kein Geschrei. Es wird alles aufhören. Es wird alles weggenommen, weil das Lamm Gottes bereits die Sünde weggenommen hat. Das, was Adam verbockt hat, hat Jesus wieder zurechtgerückt. Das Opferlamm Gottes ist deshalb gekommen. Aber nicht nur die Sünde Adams, sondern auch unsere Sünden, unsere Übertretungen und Fehler hat Jesus ans Kreuz mitgenommen und wurde dafür bestraft. Dass jemand meinte, ja, aber meine Sünde, die war ja so schlimm und ich war ja so ein schlimmer Mensch, für mich hilft es nicht. Doch, die Sünde der Welt ist alle Sünde. Und damit hat Jesus den Tod zunichte gemacht und hat Leben hervorgebracht, sagt uns wieder der Paulus in 2. Timotheus 1,10. Unser Heiland Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also dieser Jesus, unser Heiland, hat den Tod zunichte gemacht und hat Leben, Unvergänglichkeit, sprich ewiges Leben, ans Licht gebracht. Er hat es offenbar gemacht, dass es durch ihn zu empfangen ist. Und wie? Durch das Evangelium vom Kreuz, die Botschaft vom Kreuz, die Botschaft vom Opfer Jesu Christi am Kreuz. Und damit sagt es die Bibel ganz klar aus, dass der Sünder mit Jesus gestorben ist, aber der Gerechte lebt. Der Sünder ist gestorben, also du, der alte Mensch, wie man oft nennt. Du, vorher, dass du Jesus als Erlöser angenommen hast, warst du ein Sünder und der ist mit Christus gestorben. Punkt. Aber du bist mit ihm auch wieder auferstanden, zum ewigen Leben, zur Gerechtigkeit bist du geworden. Das ist das Fakt. Und weil du diese Gerechtigkeit bist und jeder glaubende, wiedergeborene Christ ist diese Gerechtigkeit, deshalb wird diese Gerechtigkeit nach und nach auch immer mehr Frucht in deinem Leben bringen. Das ist eigentlich gar nicht aufzuhalten, wenn du im Glauben intensiv dranbleibst. Wenn du dir das zu Gemüte führst und wenn du dich damit beschäftigst und immer mehr das offenbar wird, diese Wahrheit in deinem Herzen, dann wird diese Gerechtigkeit Segen und Leben hervorbringen. So wie die Sünde den Tod und den Fluch hervorgebracht hat, so wird die Gerechtigkeit Leben und Segen und was weiß ich was alles, positive Auswirkungen einfach in deinem Leben hervorbringen. Es wird Auswirkungen positiver Art auf dich haben. Und dann ist natürlich noch wichtig, dass du diesem Glauben auch einen Ausdruck verleihst, dass du auch immer wieder diese Bekenntnisse dazu machst, dass du Gottes Gerechtigkeit bist in Christus Jesus, dass er dir die Gnadengabe der Gerechtigkeit geschenkt hat. Das so auszudrücken im Glauben ist einfach existenziell wichtig, weil einfach nur Glauben und ja, ist eh recht, so mehr oder weniger unwichtig, das bringt das Ergebnis nicht. Wenn dir aber das wichtig ist und du dich damit beschäftigst und das immer wieder auch ausdrückst, dann wird es auch die Auswirkungen hervorbringen. Du wirst es sehen, du wirst erleben, wie du erstens einmal im Gebet viel mehr Freimütigkeit zum Vater hast, weil du dich nicht mehr als Sünder siehst und den Gott ablehnt und den Gott vielleicht strafen will, sondern weil du dich als Gerechten und Geliebten siehst. Und ein Gerechter, Geliebter, ein Kind Gottes kann jederzeit mit Freimütigkeit zum Papa kommen. Und du wirst Segen erfahren in deinem Leben. Es wird dir Weisheit geschenkt und Gelingen in deinem Tun. Wenn du krank bist, wird Heilung sprießen. Wenn du gesund bist, wirst du Gesundheit beibehalten. Du wirst mehr Freude, mehr Friede und mehr Liebe in deinem Leben haben, weil diese Gerechtigkeit in dir ist, die Frucht hervorbringt, die Auswirkungen hervorbringt, den Segen hervorbringt. All die göttlichen Dinge werden in deinem Leben nach und nach sichtbar sein. Und wenn rundherum alles schlecht ist und dich bedrängt und nicht gut aussieht, und du aber deinen Fokus, deine Augen auf die Wahrheit, dass du gerecht bist und dass der Gerechte in dir ist und du in ihm, wenn du das festhältst, dann werden diese ganzen negativen Auswirkungen, die um dich herum sind, verschwinden. Weil die Welt rundherum hat einfach negative Auswirkungen. Also lass dich nicht verrückt machen, sondern lege deinen Fokus auf Jesus, auf deinen himmlischen Papa und das, was er für dich getan hat am Kreuz. Also dann wird die Gerechtigkeit Frucht bringen in deinem Leben und die Sünde wird dann keine Frucht mehr hervorbringen können, weil du nicht mehr glaubst, dass du ein Sünder bist. Es gibt ja so viele Christen, die glauben sogar noch, dass sie Sünder sind. Die haben das Evangelium nicht verstanden. Die haben vielleicht das verstanden, was irgendein Pfarrer ihnen erzählt hat, dass sie Sünder sind und dass sie zum Beichten gehen müssen und das, was weiß ich, zur Buße, was weiß ich, für gute Werke tun sollen und Zeug. Verdammnis wurde gepredigt. Das steckt in den Menschen drin. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass er uns umsonst gerechtfertigt hat durch seine Gnade. Und wenn uns das immer mehr bewusst wird, wird auch die Auswirkung, die gute Frucht hervorkommen, die diese Gerechtigkeit mit sich bringt. Okay, da macht es einmal Sinn, wenn man solche Lieder singt, wenn wir jetzt dann auch singen, ich bin gerecht, ich bin heilig, tadellos in Jesus. Weil das sind biblische Glaubensbekenntnisse. Das ist nicht bloß irgendein religiöses Lied oder vielleicht ein Gospelsong, sondern es ist Ausdruck des Glaubens an der Wahrheit von Gottes Wort. Und es gibt dem Glauben ein Werk und es wird Frucht bringen, vorausgesetzt, dass du das auch glaubst. Also wenn du solche Texte singst, dann setz deinen Glauben rein. Sing nicht bloß einfach mit und denk dann, ja, ist ein schönes Lied oder gefällt mir jetzt nicht, ist mir zu langweilig, ich weiß es ja nicht, ob dir gefällt oder nicht, ist ja eigentlich zweitrangig. Du kannst auch, wenn du nicht gern singst, als Text aussagen und den Text des Liedes oder den Bibeltext aufsagen. Wichtig ist, dass du den Glauben reinsetzt, dass du das als wahr ansiehst und dass du dahinter die Gnade Gottes siehst. Und dass du wegschaust von dem, was man dir vielleicht gesagt hat, was du für ein armseliger Sünder bist. Wenn du nicht glaubst an Jesus, okay, dann bist du ein Sünder. Das ist auch klar, dann steckst du in der Erblinie Adams. Aber wenn du an Jesus glaubst, steckst du nicht mehr in dieser Erblinie. Dann steckst du, im, wie die Bibel sagt, von was Jesus gesagt hat, eingepfropft in den edlen Ölbaum, in den heiligen Ölbaum, in den Stammbaum Jesu Christi. Er ist die Wurzel und wir sind eingepfropft in diesen Baum. Und sind heilig gemacht. Und Heilige sind keine Sünder. Oder hast du schon einen heiligen Sünder gesehen? Und heilig bedeutet auch nicht, weil der Papst irgendjemand heilig gesprochen hat. Das ist also Käse. Das hat nicht der Papst zu entscheiden. Sondern entscheiden tut es der Herr durch sein Evangelium. Und er hat sich einfach einmal entschieden, wer an dieses Opfer glaubt. Das Opfer ist ja gebracht. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Das Opferlamm wurde bereits geopfert, geschlachtet für alle Menschen. Und der das annimmt, für den ist es gültig, dann ist er auch ein Sündloser, ein Heiliger, ein Gerechter. Und da kannst du einen dicken, fetten Punkt und ein Ausrufezeichen dahinter machen. Und wenn du feststellst, dass du das glaubst, dann ist das für dich die Wahrheit und es ist gültig. Und das ist Weihnachten. Das ist der Erlöser, der gekommen ist. Nicht der Christbaum und nicht die Kerzchen und nicht das geschmückte Haus und nicht die Geschenke und nicht sonst irgendein Firlefanz und nicht das Klingelingeling und Weihnachtslieder und Last Christmas und sonst was, was dir die Medien Tag ein, Tag aus wieder präsentieren. Das sind alles Ablenkungsmanöver. Also nicht, dass ich sage, ja, das ist alles sündig, das ganze Zeug. Das Problem ist, es ist Ablenkung. Von der Wahrheit weg zum Baum und zum zur Christbaumkugel und zum Kerzchen und zum, ach, was weiß ich, zum Geschenk. Es lenkt ab von der Wahrheit. Das ist das Gift der ganzen Sache. Das möchte ich bloß einfach jetzt wieder mal losgebracht haben. Jeder muss sich ja selber entscheiden. Ich für mich sage halt so, wenn ich Christus habe, was brauche ich da noch, einen Christbaum oder irgendein Adventskranz oder irgendwas, weiß ich was. In Christus ist für mich alles. Das reicht mir vollkommen. Und das ist gut und das ist schön. Und wenn ich seinen Frieden im Herzen tragen kann, dann ist das super. Und wenn manche Leute dann einen Christbaum aufstellen und dann geht der Familienkrach los, weil er nicht so ist, wie er vielleicht heute sein soll, dann ist der ganze Frieden gleich einmal weg. Also dann hat er seinen Zweck nicht erfüllt, der Christbaum. Okay, freut euch an Erlöser. Unser Erlöser lebt. Unser Erlöser hat uns bereits erlöst und hat uns geheiligt und gerechtfertigt. Und diesen Erlöser, den wollen wir jetzt einfach nochmal singen und preisen. Wollen wir Lieder singen, biblische Texte. Setzt euren Glauben rein. Schon ganz wichtig, also wie gesagt, dass nicht bloß ein Gesangel wird, sondern eine echte Hingabe und Lobpreis. Danke, Jesus, dass du gekommen bist als Erlöser, um uns zu erlösen. Und danke, Jesus, dass du das getan hast als Opfer, als Opferlamm Gottes. Danke, Jesus. Und wir wollen dich preisen, dass du uns von der Sünde freigemacht hast und zur Gerechtigkeit gemacht hast. Du hast uns die geistliche Welt aufgemacht. Im Geist hast du uns emporgehoben. Du hast uns versetzt aus dem Bereich des Todes und der Sünde. Hast du uns hinüberversetzt in den Bereich des Lebens, in den Bereich der Gerechtigkeit, in dein Reich hinein. Danke, Jesus. Du hast uns erlöst. Halleluja. Wahrheit. Du und ich, wir sind erlöst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir preisen für dich, Jesus. Welche große Gnade hast du uns geschenkt. Preisen dich dafür, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Gnade fließt von seinem Blut. Gnade fließt gerade jetzt zu dir. Zu jedem von uns fließt gerade jetzt Gnade. Gnade fließt, weil er den Glauben sieht. Weil der Glaube Gnade anzieht. Der Glaube ist wie ein Magnet auf Gnade. Halleluja. Der Glaube zieht sie regelrecht an. Setz deinen Glauben frei. Vertraue voll und ganz auf ihn. Vertraue auf das, was er getan hat. Nur mit dir, Jesus. Nur mit dir. Nur mit dir ist eine Chance. Und wir haben die Chance ergriffen. Wir haben dich ergriffen und du hast uns ergriffen. Wir preisen dich, Jesus. Du hast uns ergriffen. Du hast uns ergriffen. Du hast unsere Hand genommen. Wir haben deine Hand genommen. Wir gehören zusammen, Jesus. Du das Haupt und wir die Glieder. Du bist das Haupt des Leibes. Du bist der Herr. Du bist unser Jesus. Der Retter und Erlöser. Und wir preisen dich, König Jesus. Alle Ehre dir, Herr. Jesus, und bitte, dass diese Offenbarung in unseren Herzen noch viel mehr wird. Wer wir in dir sind, diese Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast, das sündlose Sein, dass es viel mehr offenbar wird und dass die Herzen gereinigt werden, besprengt mit deinem Blut von Verdammnis, Sündenbewusstsein, Leistungsdenken, dass Gnade durchströmt, Herr, dass deine Gnade unsere Herzen voll und ganz durchdringt und durchströmt, weil du für uns als Opfer ans Kreuz gegangen bist. Danke, Jesus.